Wir empfehlen eigentlich immer, wenn man plant, in ein neues Land zu gehen, sich das Land erstmal genau mit Brand Analytics anzuschauen. Denn man findet eben genau heraus, wo gibt es Unterschiede im Suchverhalten, wo gibt es Unterschiede im Kaufverhalten. Denn es kann ja sein, dass wenn ich bestimmte Produkte in DE verkaufe und überlege, nach Frankreich zu gehen, dass in Frankreich ganz andere Produkteigenschaften wichtig sind, dass in Frankreich ganz anders gesucht wird, dass in Frankreich die Produkte einen ganz anderen durchschnittlichen Preispunkt haben und so weiter.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Moin Flo.
Moin Moritz.
Ja, wir sind zurück. Ich glaube, etwas ist her, dass wir beide zusammen aufgenommen haben. Die letzten Podcasts waren ja alle mit unseren Gästen. Vielleicht kurz vorab, worum soll es heute gehen? Heute steht das Thema im Vordergrund, wie kann ich meine Marke auf Amazon schnell und einfach internationalisieren? Fokus legen wir auf die Themen Analyse und Marketing. Aber jetzt wollen wir zu Beginn das Format etwas ändern und auch über ein paar allgemeine Themen, über unsere Agentur, über unsere Entwicklung, über unsere Kunden sprechen. Von daher wäre mal direkt meine Frage, Flo, was ist bei dir so passiert, was ist bei uns passiert die letzten Tage und Wochen?
Genau, also ich finde das Format auch sehr cool, also freue mich drauf, dass wir jetzt so ein bisschen was aus unserem Alltag erzählen, versuchen wir auch auf LinkedIn immer, dass man so ein bisschen was auch hinter den Kulissen mitbekommt. Also da ich ja auch hier intern viel mit den Vertriebskollegen mache, kann ich vielleicht was über ein paar neue Kunden erzählen. Wir haben zum Beispiel vor kurzem Runpack gewonnen. Das ist ein nachhaltiges Unternehmen. Wir betreuen die in EU und USA. Das freut mich persönlich, weil das Thema Nachhaltigkeit für uns ja auch ein wichtiges Thema ist. Wir haben ja auch vor einiger Zeit intern unseren Sustainability, also unseren Nachhaltigkeitsguide entwickelt. Einfach so ein paar Leitlinien, wie wir handeln wollen, was wir machen können. Und da freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn wir auch Marken als Kunden gewinnen, die da ähnliche Ansprüche haben und was in dem Bereich einfach bewirken. Genau, darüber hinaus breiten wir uns weiter im Sportsegment aus, wenn man das so sagen kann. Also Reband, die machen Unterstützung für Bandagen, das sind Tapes und Co. Für Handballer, da ist das zum Beispiel sehr bekannt, bei Volleyballern auch. Also wir beide haben das ja auch das eine oder andere Mal schon beim Volleyball gesehen. Das unterstützt einfach Sportler, gesund weiter Sport zu machen, wenn die irgendwie Probleme in der Schulter hatten.
Was machen wir für die?
Genau. Advertising. Ist etwas, was wir merken, was bei immer mehr Kunden gefragt ist. Da haben wir ein ganz cooles Modell entwickelt, haben wir auch nochmal angepasst, mittlerweile mit monatlich kündbar, sehr faire Provision, wo man erstmal von den Umsätzen die Kosten abzieht und dann eben eine Provision entsprechend unserer Performance berechnet. Das kommt sehr gut an. Also das merken wir, dass das für immer mehr Brands sehr, sehr interessant ist.
Ja, haben wir weitere, die du hervorheben würdest, in den letzten Wochen gewonnen, oder?
Ja, einige, aber ein interessanter Case noch, weil wahrscheinlich auch fast jeder kennt, Happy Socks. Also die bunten Socken trage ich persönlich auch ganz gerne. Bin damit, glaube ich, auch nicht alleine im Büro. Wird auch Zeit, dass wieder Sommer ist. Dann kommen wieder kurzen Hosen und dann sieht man auch häufig, was man häufiger mal, was man für Socken anhat. Auch da sind wir im Analysebereich unterwegs. Das Unternehmen, da wirst du ja gleich auch noch mal so ein bisschen was zu erzählen, hat eine spannende Herausforderung und die unterstützen wir im Bereich Marktanalyse.
Okay, ja, cool.
Magst du so ein bisschen was erzählen, wie es hier gerade intern aussieht, so was heißt von der Entwicklung, was unser Team angeht, was die Strukturen angeht? Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant zu hören.
Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, weil ich am Anfang meinte, dass der letzte Podcast von uns ja etwas her ist. Ich glaube, der war tatsächlich im Mai, also wo wir beide eine Folge, einen Deep Dive aufgenommen haben. Danach kamen ja Gäste wie Marc Sonnemann von Edding oder auch im Dezember hast du ja mit Andreas Roth über das immer wieder interessante Thema Kontosperrung auf Amazon geschnackt. Und ich glaube, im Mai waren wir noch 15 Teammitglieder. Jetzt sind wir 20 und im April, das wissen wir jetzt schon, wären wir 25. Das heißt, es passiert viel, es geht viel voran. Wir rüsten vor allem auf im Bereich Marketing Manager, das heißt, die vor allem operativ SEO und SEA für Marktplatzkunden umsetzen. Aber auch im Beraterteam haben wir coole neue Persönlichkeiten dazu gewonnen, die sehr, sehr erfahren sind. Das heißt, keine Kompromisslösung. Wir legen mega Wert weiterhin darauf, auf eine lange Erfahrung, auf eine Fachexpertise und trotzdem passen alle perfekt ins Team. Das heißt, da hat sich viel getan. Sind wir auch stolz drauf, weil es ja, glaube ich, gar nicht so einfach ist in dem Markt. Ich glaube, jeder weiß, wie gefragt solche Personen sind. Und das zeigt nochmal, dass diese LinkedIn-Aktivitäten von uns, glaube ich, ganz gut funktioniert haben. Wir sind da sicherlich kein Paradebeispiel für und sicherlich auch nicht mega gut drin. Aber anscheinend haben diese einfachen Aktivitäten, wo man so ein bisschen mehr über uns, über unsere Agentur erzählt, doch schon was gebracht, dass uns Leute lokal als auch national ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Genau. Ansonsten, was in den letzten ein, zwei Wochen passiert, ich baue gerade Dashboards für jedes unserer Teams. Das heißt, ab unserer Größe können wir viel besser jetzt in Teams denken. Beispielsweise kann so das Marketing-Team den Traffic oder die Entwicklung der Content-Pieces wöchentlich live sehen. Wir haben natürlich schon immer das irgendwie gemessen, wie es vorangeht. Aber ich glaube, so ist für jeden immer visueller. Beispielsweise auch für unseren Projektmanager kann der als auch wir die Kapazitätsplanung so live einsehen. Das heißt, da tut sich im Hintergrund gerade so ein bisschen im Bereich Business Development einiges. Genau. Gibt es bei dir was Neues noch oder wollen wir reinstarten?
Ja, mega. Also ich freue mich total auf dieses Dashboard, auf diese Dashboards für jeden Bereich. Grundsätzlich machen wir das ja schon, aber dass wir da nochmal dann auch ins Detail bei jedem reinschauen können, ist, glaube ich, auch für die einzelnen Kollegen total cool, das halt auch alles nochmal visuell so vor sich zu sehen, den Fortschritt, wie wir uns entwickeln. Genau, ich habe noch ein kurzes Update und zwar sitze ich gerade viel mit Kim zusammen, die bei uns den Bereich PR, unter anderem aber auch Events mitverantwortet. Und dementsprechend planen wir jetzt gerade, wo wir dieses Jahr auch als Speaker sind, wo wir Vorträge machen, was wir unterstützen wollen. Jetzt ist ja im März zum Beispiel der Amazon Sales Kongress von Sascha und da ist auch erstmalig der Award, also der ASK Award, wo dann zum Beispiel beste Kampagnen ausgezeichnet werden. Also wenn da eine Brand einen coolen Case hat, können sich gerne bei uns melden und wir geben das dann an Sascha weiter oder direkt auf der ASK-Seite. Das ist, glaube ich, ein sehr erfrischendes Format. Dann habe ich vor ein paar Tagen mit Angelique gesprochen, die ist für die Best Retail Cases unterwegs und die planen auch einen ganz interessanten Ansatz mit ihrer Plattform und zwar sind die auf so Case Studies und Best Practice ausgelegt. Das heißt, man reicht da zum Beispiel ein, wie man mit einer Brand irgendwie den Kampagnenerfolg auf Amazon erreicht hat oder wie man die Kampagne deutlich erfolgreicher gestaltet hat. Da haben wir einige Cases und da wollte ich mal gucken, was wir da machen können, ob wir ein paar Best Practice teilen können. Die haben auch ein paar Event-Formate, zum Beispiel das E-Com Summit, wo wir einen Vortrag über Amazon jetzt auch schon im März halten werden. Das kann man sich, glaube ich, auch mal anschauen und dann gibt es von der Eventseite sicherlich demnächst mal ein paar Updates. Aber das ist so das, was in den letzten Tagen konkret anlag bei mir und ich glaube, dann sind wir auch durch mit dem kurzen Update.
Ja, sehr cool. Vielleicht können wir auch für die nächste Folge oder vielleicht auch in ein, zwei Wochen mal eine Übersicht geben, wo wir überall vertreten sind, falls Leute Lust haben, MoveSell kennenzulernen. Ich glaube, unsere Eventplanung läuft ja noch auf Hochtouren. Weiterhin ist es natürlich ein bisschen schwierig, alles wegen Corona und vieles findet digital statt. Aber ich glaube, in ein paar Wochen wissen wir mehr und dann können wir ja auch mal durchgehen, wo wir überall vertreten sind vor Ort. Okay. Dann lass uns in das Thema gehen. Wir wollten jetzt mal wieder ein bisschen mehr Interviewcharakter reinbringen, ähnlich wie wir das mit unseren Gästen machen. Das heißt, dass wir nicht einfach beide einfach nur Facts rausballern, damit das alles ein bisschen besser konsumierbar ist. Ja, Flo, start doch mal mit einer kleinen Übersicht. Wie unterteilen wir denn das Thema Internationalisierung auf Amazon?
Genau, also ich hatte dazu auf dem Amazon Seller Day letzten Jahr einen Vortrag gehalten. Und da sind wir verschiedene Themen schon durchgegangen, kam ganz gutes Feedback, von daher würde ich einfach mal sagen, wir behalten die Struktur bei. Da geht es einmal am Anfang um das Thema internationale Marktanalyse, internationaler Markenschutz, internationaler Content und dann schauen wir uns natürlich später auch noch die Themen Advertising und Brandstores an. Und dann haben wir, glaube ich, einen sehr guten Überblick und wichtig ist uns jetzt dabei, dass wir halt möglichst viele auch Quick-Tipps mit an die Hand geben, das heißt Dinge, die man direkt umsetzen kann, um eben diese Effizienz reinzukriegen.
Ja, ich würde dann direkt mit einem passenden Beispiel aus der sozusagen Praxis starten, denn das erste Thema ist ja die Analyse. Da ist Happy Socks gerade auf uns zugekommen. kommen. Du hattest sie am Anfang kurz erwähnt. Die machen diese bunten Socken, die vielleicht viele von euch kennen. Und die kommen ja ursprünglich aus Schweden und wollen jetzt den Markteintritt für Deutschland vorbereiten. Die verkaufen dort auch schon, aber es gibt dort etwaige Hürden. Das heißt, was ist das Problem, was uns der Kunde kommuniziert hat? Es gibt ja vielen falschen oder unansprechenden Content, was wohl dadurch bedingt ist, dass Händler ja das nicht ordentlich gepflegt haben oder eben falsch abändern. Was kann man dann machen? Man kann eine Bestandsaufnahme machen. Das heißt, ich möchte erstmal herausfinden, bestenfalls auf Produktebene, wie gut steht mein Content da, wie gut sind meine Produkte optimiert, wo gibt es auch technische Probleme, wie beispielsweise falsche oder fehlende Kategorien, wo fehlen Bilder. Die einzelnen Punkte werde ich jetzt nicht alle aufzählen, die man sich im Bereich Content und SEO angucken kann, aber ich muss erstmal so eine Bestandsaufnahme machen, um dann eine Prio-Liste ableiten zu können. Und das würden wir auch jedem empfehlen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in Deutschland aktiv seid, ihr wollt dann Pan-EU angehen, ja, schaut euch diese Basisdaten auf jedem Marktplatz an. Wie kann ich das machen? Ihr könnt in verschiedenste Tools eine ASIN- oder eine ERN-Liste reinwerfen. Warum auf ERN-Ebene? Das hatten wir, meine ich, damals in unserem fokussierten Podcast auch schon erklärt. Wenn ich das auf ERN-Ebene mache, dann bekomme ich auch raus, wo gibt es vielleicht Duplikate, wo liegen vielleicht noch, sag mal, Produktleichen rum, alte Versionen, und finde dann auch diese Produkte, die vielleicht nicht direkt sichtbar sind, wenn ich eine einfache Keyword-Suche starte. Und genau, wenn ich das in so ein Tool werfe, dann bekomme ich eben alle Basisdaten für diese Liste zurück und kann dann erstmal anfangen zu sagen, okay, was läuft hier eigentlich falsch, was ist wie wichtig, und kann dann eine Roadmap ableiten, welche Faktoren sollten eigentlich erstmal wie schnell gefixt werden oder wo liegen vor allem die Probleme.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, da kann man, also grundsätzlich wollen wir uns natürlich nicht selbst beweihräuchern. Da gibt es sicherlich auch andere Anbieter, die da coole Lösungen haben. Aber das Coole ist ja hier wirklich an dieser ERN-Analyse, man muss uns wirklich nur eine ERN-Liste schicken, die kippen wir rein und dann kommen die Ergebnisse raus. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, was es irgendwie für viele so effizient macht. Genau, vielen Dank dazu.
Genau, dann geh doch mal tiefer rein. Das heißt, wenn ich diese erste Bestandsaufnahme gemacht habe, wie finde ich dann heraus, wie meine potenziellen Kunden, das heißt meine Zielgruppe, sucht und kauft? Brauche ich da irgendwelche externen Tools für? Hat Amazon da was? Gehe ich da händisch vor? Was wäre so dein Best Practice?
Ja, also man kann eigentlich einen ganz guten Hands-on-Tipp aus dem Hause Amazon geben. Das Schöne ist, dass Amazon da für alle, die eine registrierte Marke bei Amazon haben, Amazon Brand Analytics bereitstellt. Damit kann man jetzt zum Beispiel EU-weit, aber auch über EU hinaus eben sehr gut die einzelnen Kategorien analysieren. Und wir empfehlen eigentlich immer, wenn man plant, in ein neues Land zu gehen, sich das Land erstmal genau im Brand Analytics anzuschauen. Denn man findet eben genau heraus, wo gibt es Unterschiede im Suchverhalten, wo gibt es Unterschiede im Kaufverhalten. Denn es kann ja sein, dass wenn ich bestimmte Produkte in DE verkaufe und überlege, nach Frankreich zu gehen, dass in Frankreich ganz andere Produkteigenschaften wichtig sind, dass in Frankreich ganz anders gesucht wird, dass in Frankreich die Produkte einen ganz anderen durchschnittlichen Preispunkt haben und so weiter. Und da kann ich dann einfach die Kategorien Amazon Brand Analytics eben auswählen und sehe dann eben auch schon, ja, welches dann eben auch die top geklickten und gekauften Produkte sind zu den Top-Suchbegriffen. Das macht einfach Sinn, weil man sehr, sehr schnell einen guten Überblick bekommt. Kleines Beispiel vielleicht aus dem Pharmabereich, wenn wir uns jetzt mal in die Situation von einem Pharmahersteller, die Magnesium herstellen, hineinversetzen, dann könnte die Fragestellung sein, Mensch, mit welcher Form gehe ich denn in welches Land hinein? Und ich gucke mir den italienischen Marktplatz zum Beispiel an und möchte herausfinden, wie wird dort gesucht nach Magnesium-Kapselprodukten, Magnesium-Pulverprodukten, Magnesium-Brausetabletten, Magnesium-Tabletten, Magnesium-Öl und. Da gibt es ja sehr, sehr viel. Und es ist total interessant, mal zu sehen, wie die Präferenzen in den verschiedenen Ländern sich unterscheiden. So, und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich eine breite Angebotspalette mit verschiedenen Formen habe, auch genau dieses Produkt in dem jeweiligen Land anzubieten, weil ich weiß, dass es dort besonders gefragt ist. Und da kann man mit Brand Analytics einfach sehr, sehr viel rausfinden. Von daher empfehlen wir das eigentlich immer als Hands-on-Tipp. Kann jeder direkt machen.
Und kann ich da sowohl als Seller als auch als Vendor drauf zugreifen?
Genau. Also in dem Moment, wo ich eine registrierte Marke bei der Amazon Brand Registry habe, ist das Ganze freigeschaltet. Da kann ich eine Vendor und Seller Central darauf zugreifen.
Und dann auch für alle europäischen Marktplätze? Oder wie sieht das aus?
Genau, funktioniert direkt über Mobile und das macht es eben auch so attraktiv. Da werden wir auch nochmal im Laufe des Podcasts nochmal drauf zu sprechen kommen, dass man diese Chance über Brand Analytics einfach sehr gut nutzen kann, ne? Auch zur effizienten Generierung von Keywordlisten, Insights und Co.
Ja, wie ist das mit den Zeiträumen und der Aktualität, dass die Zuhörer das auch nochmal gehört haben?
Ja, also man kann da tatsächlich recht weit zurück. Also zum Beispiel kein Problem, sich mal ein ganzes Jahr anzuschauen. Dann kann man sich zum Beispiel die verschiedenen Quartale anzeigen lassen oder die verschiedenen Jahreszeiten, um dann eben auch, wenn ich saisonale Produkte habe, eine Saisonalität zu erkennen. Also auch da geht es eine gewisse Zeit zurück.
Mhm. Okay, wir haben jetzt die initiale Bestandsaufnahme, wissen so ein bisschen, wie der Markt, wie die Kategorie funktioniert, welche Händler anbieten, was unsere Kernprobleme an den Produkten sind. Ja, wir wissen, welche Produktarten oder Formen, du hast gerade ein Beispiel von Magnesium erklärt, besonders gefragt sind. Das kann natürlich je nach Land variieren. Wie gehe ich dann weiter vor, um innerhalb von meinem Sortiment ja, die richtige Auswahl zu finden, die ich anbieten möchte, beziehungsweise die ich optimieren möchte, wenn ich jetzt beispielsweise eine sehr große Produktpalette habe?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Wichtig ist natürlich, dass man möglichst viel Daten schon im Gepäck sich dieser Fragestellung nähert. Aber um mal so ein paar mögliche Ansätze für eine Produktauswahl mitzugeben, es kann zum Beispiel sinnvoll sein, sich die Topseller anzuschauen. Das heißt, das, was in einem Land funktioniert, funktioniert möglicherweise auch in einem anderen Land. Vielleicht verkaufe ich in einem anderen Land schon stationär und weiß, welche Produkte dort für mich stationär auch schon funktionieren und die gehe ich dann priorisiert an. Genau, da kann sich dann halt irgendwie auch so ein Pareto-Prinzip halt anschließen. Das heißt, irgendwie die Produkte, die 80% des Umsatzes machen, also die 20%, die 80% des Umsatzes machen, gehe ich in erster Linie an. Dann kann natürlich auch Saisonalität eine Rolle spielen. Das heißt, die Produkte, die in dem aktuellen Saisonabschnitt, in dem ich launche, eben besonders interessant sind, die könnte ich natürlich präferiert betrachten. Oder mal so ein Beispiel aus dem Fashion-Bereich zu nennen. Also wir haben ja auch viele Kunden im Fashion-Segment. Bei denen ist ja immer die Unterteilung nach Saisonware und NOS-Artikeln. Und gerade wenn ich mich entscheide, nachher auch vernünftig mit gutem Content, guten Werbekampagnen und so loszulegen in den verschiedenen Ländern, macht es natürlich Sinn, das nachhaltig zu denken und dementsprechend kann es natürlich sinnvoll sein, diese NOS, also Never Out of Stock Artikel anzubieten, weil ich weiß, dass ich die auch noch in 2-3 Jahren anbiete und die nicht wie saisonale Artikel, also saisonale Kollektionen im Fashion-Bereich nach kurzer Zeit auslaufen.
Okay, ja, das ist doch ein guter Überblick. Jetzt mal reingefragt, und fällt das uns oder fällt das den Marken leicht, diese Auswahl zu treffen?
Ja, also es ist tatsächlich recht unterschiedlich. Also wir freuen uns natürlich immer, wenn wir schon mit einer guten Datenbasis da halt reingehen. Das heißt, irgendwie die Marke bringt Daten mit oder wir schauen uns eben Sachen über Brand Analytics unter anderem an. Dann fällt es natürlich erstmal leichter. Manche Marken sagen, wir wollen einfach wirklich sehr effizient und schnell loslegen. Und da muss man natürlich so ein bisschen ins Blaue hinein und dann geht man mit weniger Daten rein und dann kann das natürlich auch erstmal dazu führen, dass man nicht irgendwie uneingeschränkt erfolgreich ist. Von daher wünschen wir uns immer, mit einer guten Datenlage reinzugehen, aber auch wenn es nicht so ist, hat man da eben so ein paar Rahmen, ja, so Leitlinien, an die man sich halten kann, wo man auf jeden Fall ja groben, im Großen und Ganzen den Erfolg sicherstellen kann.
Ja, also ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass das ein schwieriges Thema ist, dass da verschiedene Ansichten zu gibt, plus man natürlich auch berücksichtigen muss, dass die Marken im Hintergrund natürlich noch andere Kriterien haben, gar nicht mal nur das Potenzial auf jedem Marktplatz, sondern auch, wie es im Hintergrund vielleicht ja verbracht wird, wie es im Hintergrund versendet wird, wie die ganze Logistik, Supply Chain und Co. abläuft, wie es vielleicht auch in dem Unternehmen irgendwo angerechnet wird. Genau, von daher können wir verstehen, wenn ihr das Thema auch gerade habt oder hattet, ist gar nicht so einfach zu entscheiden, okay, mit welchen Produkten startet man, weil natürlich noch viel mehr drin hinterherhängt, als halt nur das reine Marketing vorne auf dem Marktplatz.
Auf jeden Fall. Also gerade jetzt irgendwie bei einem größeren Unternehmen, die natürlich auch Vertriebsgesellschaften in den einzelnen Ländern haben, sich dann Produktportfolios aufteilen oder es bestimmte Produktportfolios nur für einzelne Länder gibt, spielen da einfach noch ganz andere Faktoren mit rein. Aber da haben wir einfach jetzt über die Jahre auch so viel gesehen. Und da findet auch irgendwie so ein Umdenken statt. Es ist häufig irgendwie auch so Online-Marktplätze global gesteuert werden. Das heißt, man bricht diese konventionelle Sicht mit den Vertriebsgesellschaften in manchen Teilen halt auch bewusst auf. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber wir begleiten da total gerne bei und beraten und teilen unsere Best Practices. Und das ist unserer Erfahrung nach eigentlich auch immer recht erfrischend für beide Seiten, ne? Sowohl für die Brands als auch für uns.
Ja. Okay, jetzt haben wir die richtige Produktauswahl getroffen. Jetzt müssen wir weitermachen mit dem Content. Das heißt, wir müssen natürlich Inhalte bereitstellen für die weiteren Marktplätze, bestenfalls natürlich in der länderspezifischen Sprache. Was ist hier so ein Quick-Tipp? Wie kann man das einfach generieren ohne viel Zeit und Geld?
Genau, also wenn wir über Content sprechen, sprechen wir natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen über SEO. Und am Anfang vom SEO steht ja die Keyword-Recherche so. Und das ist ja immer das, wo alle zu Recht Respekt haben, wenn ich in andere Länder gehe, weil ich will das ja nicht einfach nur alles in irgendwelche Übersetzer reinhauen und dann mal schauen, was irgendwie rauskommt. Und dann wird in den einzelnen Ländern ganz anders eben von Muttersprachlern gesucht. So, das heißt, was wir auf jeden Fall empfehlen, ist, dass wir mal so die Haupt-Keywords von Muttersprachlern einmal recherchieren lassen. Das kann eine Handvoll sein, können irgendwie fünf sein oder so. Und mit denen läuft man dann los. Und dann gibt es so einen effizienten Hack, den ich gerne kurz mitgeben möchte. Nämlich, dass wenn ich jetzt eine Liste habe von irgendwie den 5, 6 Haupt-Keywords, dass ich die einfach mal bei Amazon Brand Analytics in die Suchzeile eingebe und dann wird mir Brand Analytics eine Liste ausspucken, mit welchen Kombinationen diese Hauptkeywords gesucht werden. Absteigend nach dem Suchfrequenzrang. Das heißt, wenn jetzt ein Suchbegriff den Suchfrequenzrang 2 hat, weiß man, dass es im untersuchten Zeitraum nur einen Suchbegriff gibt, der häufiger gesucht wurde. Das heißt, man hat auch irgendwo eine gewisse Priorisierung mit und man sieht eben auch direkt, welches die top geklickten und gekauften Produkte sind. Das heißt, man hat schon mal sehr viele Daten dazu. Jetzt aber, warum ist das Ganze so genial? Weil ich halt nur durch diese 5, 6 recherchierten Hauptkeywords, das einfach bei Brand Analytics eingebe und dann einfach runterladen klicke. Und ich habe eine komplett lange priorisierte Keywordliste, die ich dann einfach für meinen Content, aber nachher auch für meine Advertising-Kampagnen verwenden kann. Also das ist wirklich eine Sache von wenigen Minuten. Das heißt, die Keyword-Recherche ist auf jeden Fall schon mal keine Entschuldigung, warum zu viel Aufwand hinter der Internationalisierung steckt.
Ja, genau. Gibt natürlich diverse weitere Tools. Natürlich ist auch irgendwie der Google Keyword Planner oder irgendwelche anderen Datenbanken weiterhin total relevant, weil ich natürlich hier auch jede beliebige Sprache, jedes beliebige Land eingeben kann. Nichtsdestotrotz, das hier sind echte Amazon-Daten und schneller kann ich gar nicht herausfinden, wie eigentlich meine Zielgruppe sucht und kauft auf den jeweiligen Marktplätzen. Was ist denn jetzt, wenn wir Produkte verkaufen, die eventuell einer bestimmten Saisonalität unterliegen oder die einfach kulturell bedingt anders gesucht und gekauft werden? Kann ich das darüber auch herausfinden?
Genau. Du hattest vorhin ja schon kurz nachgefragt, wie es jetzt so mit Zeiträumen ist, die ich mir anschauen kann. Das ist natürlich total genial. Also stellen wir uns mal ein saisonales Produkt vor, zum Beispiel Teichpflegeprodukte. Die werden ja gerade jetzt hier in Deutschland in erster Linie in Richtung so Frühjahr und Sommer gekauft. Aber das ist natürlich hier in Deutschland, UK, ganz anders als in Spanien und Italien, ne, die ja nun mal einfach ganz so viel länger wirklich so gartentaugliches Wetter haben. Und dann kann ich natürlich sehr einfach über das Jahr hinweg mir die verschiedenen Jahreszeiten anschauen, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, kann das vom Datum her eingrenzen und kann mir dann die Keywordlisten aus Brand Analytics rausziehen. Das heißt, ich habe daneben auch sehr effizient diese saisonalen Keywordlisten.
Ja, jetzt haben wir ja sozusagen die wichtigsten Top-Keywords gefunden, weil ja Brand Analytics uns vor allem die Top-Keywords pro Bereich gibt. Gibt es einen weiteren Quick-Tipp, um sozusagen so ein bisschen mehr Richtung Longtail zu gehen? Das heißt, so ein bisschen spezifischer, aber auch mit wenig Zeitaufwand zu verstehen, wie beispielsweise irgendwie ein Toaster in Spanien gesucht wird im Vergleich zu Deutschland?
Ja, ist gut, dass du es nochmal ansprichst, ne? Weil bei Brand Analytics natürlich jetzt auch nur die top gesuchten Suchbegriffe drin sind. Ein kleiner Quick-Tipp kann sein, dass man eben nochmal diese Keyword-Liste nimmt, die ich jetzt aus Brand Analytics extrahiert habe und die eben einfach in den Suchschlitz von Amazon eingebe. Und dort sieht man dann eben die ganzen Vervollständigungen und hat dort dann nochmal deutlich längere Suchphrasen, die man sich dann runterziehen kann.
Ja. Okay, dann haben wir sozusagen jetzt die wichtigsten Fathead-Keywords, ein paar Longtail-Keywords beisammen, wissen, wie gesucht wird, muss ich noch auf irgendwas achten für den Produktcontent, haue ich den irgendwie automatisiert dann rein, vielleicht können wir das ja nochmal kurz anschneiden, weil natürlich auch immer das so ein, immer wieder diskutiertes Thema ist, sind automatisch übersetzte Produkttexte in Ordnung, was ist für und wider?
Ja. Ja, das ist so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln. Also manche sagen, das funktioniert super, andere stellen dann bei ihren eigenen Produktlistings, die mit Amazon übersetzt wurden, dann irgendwie doch starke, also grobe Fehler fest. Das heißt, so 100% sicher ist man sich noch nicht, wie verlässlich das funktioniert. Es ist auf jeden Fall, gerade wenn man ein großes Sortiment hat, ein effizienter Ansatz. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass bei den Top-Produkten, wo man wirklich weiß, da ist richtig Traffic drauf, halt nochmal gegenzuchecken, weil das wirklich so zu 85, 85% schon funktioniert von der Übersetzung. Aber gerade irgendwie wichtige Keywords werden dann doch nicht irgendwie richtig in die jeweilige Sprache übersetzt, beziehungsweise sind einfach anders in der jeweiligen Sprache. Das heißt, man kann sich schon, diese automatischen Übersetzungen kann man schon verwenden. Macht natürlich Sinn, dann das auch nochmal gegenzuchecken mit irgendwie einem DeepL oder ähnlichem. Aber dass man dann auf jeden Fall bei den Top-Produkten nochmal Muttersprachler rübergucken lässt und auf jeden Fall die wichtigsten Keywords nochmal prüft und dann gegebenenfalls auch ergänzt. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir empfehlen würden.
Ja, genau. Also ich würde sagen, man kann einfach zusammenfassen, es kommt wirklich total auf den Case drauf an, auf die Marke, auf die Kategorie. Denn beispielsweise, wenn ich ein hochtechnisches Produkt verkaufe, wo die Produkteigenschaften sehr, sehr wichtig sind, sollte man aufpassen, dass da nicht irgendwas falsch übersetzt, falsch erklärt wird. Das sieht vielleicht anders aus, wenn ich ein ganz einfaches Produkt verkaufe. Ich glaube, pauschal kann man sagen, es ist immer besser, Keywords manuell reinzuhauen, beziehungsweise diese Basic-Recherche in ein paar Minuten zu machen und von mir aus den Rest auch automatisch zu machen, als nur auf automatisch zu setzen, dann werde ich im schlimmsten Fall gar nicht erst gefunden. Und das sehen wir gar nicht so selten. Habe ein verzerrtes Bild davon, wie wichtig eigentlich ein Marktplatz für mich ist. Das heißt, da muss man so ein bisschen aufpassen. Das heißt, wenn ordentliche Testversuche starten und nicht einfach nur in Anführungsstrichen blind. Ja, lass uns weitermachen. Ich habe den Produkt-Content geschrieben, also die Produkttexte. Was mache ich denn mit meinen Bildern? Muss ich da auf irgendwas achten? Wie funktioniert das?
Ja, also der Pain Point über Jahre hinweg, dass man nicht länderspezifisch Bilder einstellen konnte. Da gibt es jetzt glücklicherweise Abhilfe von Amazon. Das heißt, da gibt es einen Link, ja, für die Seller Central, wo du halt eben oder wo man eben länderspezifische Keywords einpflegen kann. Macht besonders dann Sinn, wenn man eben Text auf Bildern hat. Der wird logischerweise nicht automatisch von Amazon übersetzt. Das heißt, man muss dann wirklich ja, den Text in der jeweiligen Landessprache dann auch auf den Bildern haben. Kleiner Hack ist natürlich, dass man das Ganze auf Englisch macht direkt, oder man entscheidet sich eben auch wirklich auf Bildern gar nicht so viel Text zu haben. Es kommt immer ein bisschen darauf an, ja, wie aufwendig man das machen möchte, aber man kriegt es auf jeden Fall mittlerweile hin, dass wirklich länderspezifische Bilder eingestellt werden. Ist in manchen Kategorien ja auch wirklich sehr wichtig, dass da auch die länderspezifischen Informationen dann draufstehen.
Ja, wenn man das so gut hinbekommt, auf jeden Fall, ja, Best Practice Beispiel. Andererseits ist natürlich auch gut, wenn man extrem nice Product Shots hat und ja, dann gar nicht erst etwas beschriften muss. Schaffen ja auch manche schon und dann kann ich natürlich einfach die auf die ganz anderen Marktplätze transferieren und muss quasi an nichts denken, was den Text angeht. Okay, wir haben jetzt Produkttexte, wir haben die Hauptbilder, dann gibt es ja noch diese Text-Bild-Erweiterung, der sogenannte A-Plus-Content, der mobil relativ prominent, eigentlich relativ weit am Anfang angezeigt wird einer Produktseite und auf dem Desktop etwas weiter unten. Wie gehe ich hier vor? Kann ich das Ganze, wenn ich das schon für einen Marktplatz habe, auf andere pushen?
Ja, also da hat Amazon eine geile Lösung geschaffen. Kann man wirklich nicht anders sagen. Mittlerweile ist es nämlich so, dass man A-Plus-Content, wenn man in einem Land mal vernünftig aufgesetzt hat, automatisch duplizieren kann. Die werden dann auf Entwurf gestellt. Das heißt, Amazon übersetzt die dann auch automatisch, und dann kann man das eben nochmal prüfen und in dem jeweiligen Marktplatz oder für den jeweiligen Marktplatz dann freigeben. Was wir da immer empfehlen, ist, dass man einmal für ein Land ein gutes Konzept macht, dass man das eben auch auf die anderen Länder dann transferieren kann. Und dann kann man dieses Feature echt gut nutzen. Also muss man wirklich sagen, es ist eine coole Sache, die Amazon da bietet.
Ja, mittlerweile ja sogar auch über die API, das heißt über die neue Amazon Selling Partner Schnittstelle verfügbar. Das heißt, theoretisch kann man da auch was automatisieren, aber ja, dieses Self-Service-Tool von Amazon selber ist eigentlich auch schon ganz gut gemacht, um da effizient vorzugehen, würde ich auch sagen. So, jetzt haben wir unseren ganzen Product Content fertig. Bevor wir jetzt ja, in die Bewerbung gehen, das heißt, die Reichweite steigern wollen, wie sieht es aus mit dem Thema Rezension? Wäre natürlich bitter, wenn ich jetzt für jeden neuen Marktplatz das alles neu aufbauen muss, wird immer schwieriger. Was kannst du dazu sagen?
Genau, absolut wichtiger Punkt. Da hatten ja die US-Seller lange Zeit einen großen Vorteil, weil die US-Seller eben, wenn sie nach Europa gekommen sind, Rezensionen mitnehmen konnten. Das wurde dann einfach da gekennzeichnet, dass es eben Rezensionen aus anderen Ländern sind. Mittlerweile geht das Ganze eben auch für uns hier in der EU. Das heißt, wenn wir jetzt internationalisieren, in andere Länder gehen, können wir eben auch unsere Bewertungen mitnehmen. Die werden auch dann eben unter dieser gesonderten, unter dem gesonderten Abschnitt angezeigt, ne? Also Top-Rezensionen zum Beispiel von anderen Ländern. Und das macht den Markteintritt in den anderen Ländern natürlich also deutlich leichter. Ne? Trotzdem haben wir immer wieder die Situation, dass ein neues Produkt dann auch gelauncht wird oder es ist eben auch nur für das jeweilige Land dann dort verfügbar. Dann macht es natürlich immer Sinn, solche in die Amazon-Wein-Programme zu verwenden. Dementsprechend ist das etwas, wo man auch ganz klar sagen muss, Amazon macht sich hier, es geht in die richtige Richtung und man kann, wenn man das Ganze strategisch richtig steuert, nicht bei Null starten, sondern eben man nimmt schon ein bisschen was mit und das ist eine wertvolle Basis.
Okay, ja, nach meinem Verständnis funktioniert es leider nicht immer und ist auch noch nicht immer ganz klar, woran das liegt. Könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr da mehr wisst, aber in vielen Fällen funktioniert es auch und ich starte nicht mehr bei Null. Okay, jetzt sind wir durch mit der Analyse unserer Zielgruppe, mit der Erstellung der Produktseiten. Jetzt bin ich wahrscheinlich noch unsichtbar. Vielleicht bin ich eine bekannte Marke, dann suchen schon Personen nach mir. Bei vielen ist das nicht der Fall, beziehungsweise der Wettbewerb ist auch auf anderen Marktplätzen extrem hoch. Alle schalten Werbung, sehen auch erstmal diese Werbung. Das heißt, würdest du empfehlen, auch direkt Kampagnen aufzusetzen? Wenn ja, welche? Wie kann man auch das möglichst effizient machen, dass es sozusagen nicht extrem komplex und zeitaufwendig wird? Wie würdest du da vorgehen?
Ja, extrem wichtiges Thema. Also wenn man sich mal den Einfluss der Amazon-Werbung auf den Erfolg auf Amazon anschaut, dann ist das einfach nicht von der Hand zu weisen. Dementsprechend muss man natürlich auch das Thema bei der Internationalisierung mit berücksichtigen. Auch da hat Amazon so ein paar effiziente Werkzeuge jetzt mit an die Hand gegeben. Wir können ja mal ganz unten anfangen mit den automatischen Kampagnen. Da haben wir mittlerweile die Möglichkeit, dass wenn wir automatische Sponsor-Product-Kampagnen in einem Land erstellen, dass wir diese direkt auch in andere Länder erstellen können. Das heißt, wir duplizieren sie quasi. Das geht aber wirklich nur, wenn man sie initial erstellt und eben auch nur bei diesem Auto-Targeting. So, Vorteil ist aber ganz klar, man hat da irgendwie ein schnelles Setup und das macht auf jeden Fall Sinn, weil die automatischen Kampagnen von Amazon ja mittlerweile auch immer besser funktionieren, da mal irgendwie eine gute und sehr effizient erstellte Basis zu schaffen und damit dann mal loszulaufen.
Okay. Und machen das schon viele oder was glaubst du, sind vielleicht auch so die, wenn wir jetzt schon über das Thema Ads sprechen, direkt am Anfang, die Irrtümer, die Mythen, was irgendwie schnelles Setup von internationalen Kampagnen irgendwie angeht?
Ja, also die Erfahrung ist, dass die meisten Marken da immer erstmal ein sehr dickes Brett vor sich sehen, weil sie dann sagen müssen, okay, wir müssen das auf täglicher Basis betreuen, wir müssen diverse Keywords in der Landessprache recherchieren, wir müssen neue Keywords validieren und so. Und das ist an sich viel zu aufwendig. Und da kommt man, glaube ich, nicht um das Thema Automatisierung rum, weshalb wir eben auch sehr, sehr effektiv verschiedenste Länder hier steuern können. Wir haben natürlich Muttersprachler für die einzelnen Länder, haben aber auch eben so ein automatisiertes Modell im Hintergrund, was uns dann eben auch die parallele Steuerung und schnelle Expansion in andere Länder eben ermöglicht. Sind damit sehr erfolgreich, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen. So, das heißt, dieses dicke Brett kann dann doch gut gebohrt werden, wenn man es richtig macht. So, und da merken wir eben, dass da viele einfach nicht entsprechend Bescheid wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Die Erfahrung zeigt auch ganz klar, dass dieses Duplizieren von den automatischen Kampagnen auch gar nicht bekannt ist. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema richtig auseinandersetzt und sich die richtigen Fragen stellt, ist dieses Advertising-Thema eigentlich sehr effizient managebar. So, und da werden wir auch gleich noch weiter drüber sprechen.
Okay, jetzt hast du sozusagen am Anfang schon mal angesprochen, wie ich das automatisch durch Amazon machen kann. So wie ich es verstehe, funktioniert das ja nur, wenn ich initial diese automatischen Kampagnen für alle Marktplätze erstelle. Dann hast du gerade schon mal angerissen, was man so auch vollständig automatisieren könnte. Was liegt noch dazwischen? So wie ich es verstehe, kann man ja auch sozusagen mit den Bulk Sheets jederzeit relativ flexibel Kampagnen copy-pasten. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil das ja auch für viele, ich sag mal, das Tool ist oder die Herangehensweise, die man versteht, sollte, die jeder auch im Unternehmen selber machen kann und die von Amazon ja auch gerade extrem erweitert wurde.
Genau, also wir sind ja in dem 1:1 Partnerprogramm von Amazon, das heißt, wir wissen auch, wo bei Amazon der Fokus drauf liegt, auf welchen Themen, und da waren wir jetzt auch gerade erst in so einer Beta drin für Bike-Dateien. Dementsprechend weiß Amazon natürlich, was das für ein mächtiges Tool ist, was die effiziente länderübergreifende Kampagnenerstellung angeht, aber dass da eben ganz viele nicht drüber Bescheid wissen. Und die stoßen sich auch daran, dass man natürlich dann nochmal so eine separate Excel muss, die Sachen dann da hochladen muss. Aber es ist an sich, wenn man sich damit einmal auseinandergesetzt hat, wirklich eine coole Möglichkeit zur effizienten Kampagnenerstellung, denn man kann ja sein gesamtes Kampagnen-Setup aus einem Land exportieren in einer sogenannten Bike-Datei und hat dann schon mal die komplette Kampagnenstruktur. Das heißt, wenn ich jetzt pro Produkt eine automatische Kampagne habe, eine manuelle Keyword-Kampagne, eine manuelle Asin-Kampagne und so weiter, dann wird das quasi alles in dieser Datei, die ich exportiere, sichtbar. Und ich muss letztendlich einfach nur die Keyword-Listen und die Kampagnennamen austauschen und kann diese Kampagnen dann in den anderen Ländern hochladen. So, und das ist tatsächlich ein extrem schnelles Setup, was dadurch möglich ist. Wir haben nicht diese Begrenzung auf Autokampagnen und dementsprechend lohnt sich das total, sich da einzuarbeiten. Das ist natürlich ein gewisser Nachteil. Das bringen wir auch immer in vielen, also in unseren Workshops bringen wir das vielen Unternehmen bei. Aber es zeigt sich ganz klar, wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist das ein total mächtiges Werkzeug. Funktioniert, wie gesagt, für alle Kampagnentypen außer Sponsored Display. Das heißt, es lohnt sich total, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Ja, schneller kann man einfach nicht starten, ne? Also ist ja schon ganz cool, dass man das komplett copy-pasten kann. Natürlich wird da vieles auch nicht funktionieren, aber ganz ehrlich, die Erfahrung zeigt, nicht lange rumspekulieren, lieber mal ausprobieren. Natürlich muss man wieder raufschauen, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und gegebenenfalls wieder abändern, pausieren, was auch immer. Ist alles klar. Darum soll es heute aber auch nicht gehen, wie man sozusagen auf höchstem Level mit super viel Aufwand alles steuern kann. Denn in der Phase sind die meisten einfach nicht, muss man klar sagen. Die meisten sind halt eben in der anderen Phase. Okay, und dann hast du ja schon angerissen, dass man das irgendwie auch voll automatisieren kann. Da wäre mir jetzt nochmal wichtig, dass man es vielleicht nochmal einfach herunterbricht. Warum funktioniert eine Automatisierung der Advertising-Kampagnen, das heißt der Steuerung der Kampagnen, der Budgets und der Keywords, obwohl man, wie das bei vielen der Fall sein wird, nur Deutsch und Englisch von mir aus auch noch spricht, aber trotzdem alle Amazon-Marktplätze oder von mir aus alle europäischen Marktplätze trotzdem sehr, sehr vernünftig steuern kann?
Ja, sehr gut, dass du da nochmal so reingehst. Erkläre ich gerne. Also wir verwenden ja unsere Advertising-Automatisierung und worum es da im Kern geht, ist, dass der Fokus auf KPIs liegt. Und in dem Moment, wo ich weiß, dass eine Platzierung von einem Produkt zu einem bestimmten Suchbegriff beispielsweise oder auf einer bestimmten Produktseite gute Performance-Werte erzielt in Form von einer guten Kosten-Umsatz-Relation, das heißt ARKOS, ROAS oder einer guten Conversion-Rate oder einer guten Click-Through-Rate, dann kann man unabhängig von der Bedeutung des jeweiligen Suchbegriffs eben sehr gut sagen, okay, das ist hier ein gutes Targeting, das ist ein guter Suchbegriff und dementsprechend erhöhe oder senke ich das Gebot, das Budget und so weiter. Und das ermöglicht eben, ohne dass man auch die Sprachen flüssig spricht als Muttersprachler, die sehr erfolgreiche länderübergreifende Steuerung.
Okay, ja, verstanden. Dann lass uns ein bisschen näher auf ein paar Formate eingehen. Denn vor allem die Formate Sponsored Brands, Sponsored Brands Video und Sponsored Display sind ja relativ visuell angehaucht. Das heißt, sind jetzt nicht wie so eine typische E-Commerce-Ad, wie so eine Dynamic E-Commerce-Ad, wie bei Sponsored Products, automatisch generiert. Da brauche ich, was die Anzeige angeht, nichts mehr machen, wenn ich im Hintergrund die richtigen Keywords und Budgets und CPCs und so weiter eingefügt habe. Anders ist es bei diesen visuellen Formaten. Wie gehe ich hier vor? Worauf sollte ich hier achten, damit das eben auch möglichst direkt auf anderen Marktplätzen funktioniert?
Ja, Riesenthema für, also für den Bereich Branding. Ja, also wichtig ist hier unser Tipp, dass man einheitliche Creatives für alle Marktplätze verwendet, das heißt einheitliche Bilder, einheitliche Videos, weil nur dann kann man es eben effizient managen. Wir empfehlen auch, über den Bildern kein Text-Overlay ja, zu verwenden. Dadurch hat man einfach die Möglichkeit, dass man die gleichen Bilder eben dann auch länderübergreifend verwenden kann. Plus man hat diesen Vorteil, dass man eben auch ein stringentes Branding damit hinbekommt. Dann hat man, ja, denke ich mal, auch diesen erhöhten Branding-Effekt. Nachteile gibt es natürlich aber auch. Wir haben keine gezielte Ansprache für länderspezifische Zielgruppen. Das heißt, wenn ich jetzt sehr, sehr dezidiert Kampagnen schalte für ein Land, dann ist natürlich, also habe ich natürlich auch auf den Bildern mal ein Text-Overlay, wo dann die Zielgruppe nochmal speziell angesprochen wird mit bestimmten Produkteigenschaften und so. Das habe ich natürlich im ersten Schritt nicht, kann man aber natürlich im Nachgang alles performancebasiert auch erweitern. Aber im ersten Schritt empfehlen wir da auf jeden Fall, ohne diese Text-Overlays zu arbeiten, die dann auch, ja, genau, das ist eben die Empfehlung.
Okay, dann sind wir quasi durch mit dem Thema Advertising. Unsere Produkte laufen am besten, falls es auch ordentlich auf den anderen Marktplätzen, beziehungsweise ich bin schnell gestartet, kann schnell verstehen, welche Produkte dort gut funktionieren, welche nicht. Deshalb nochmal der Hinweis, denke ich oft nicht darum, direkt in den ersten Wochen oder Monaten extrem profitabel, extrem erfolgreich Advertising auf neuen Marktplätzen zu betreiben, sondern eben auch herauszufinden, ob unsere initiale Produktauswahl, das haben wir am Anfang erklärt, mit diesen Pre-Analysen sinnvoll war, ob man das nochmal anpasst. Ich glaube, das sollte erstmal im Vordergrund stehen. Jetzt haben wir noch das Thema Brandstore, der ja sowohl Organic als auch Paid Traffic zieht. Das heißt, es ist ein ganz guter Übergang jetzt von dem Thema Advertising. Ja, da tut sich ja viel. Was kann ich hier machen? Wie kann ich meinen Brandstore möglichst einfach auch auf andere Marktplätze transferieren? Ich glaube, das ist für viele immer noch ein Thema. Ich glaube, viele gehen das Thema immer noch viel zu kompliziert oder auch teuer an, obwohl man da ja eigentlich schon einige Möglichkeiten hat, oder?
Genau, also erstmal ein kleiner Dämpfer vorab. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, was wir sehr häufig gefragt werden, Brandstores einfach ja mit ein, zwei Klicks auf andere Länder zu kopieren, wie das mittlerweile beim A-Plus-Content möglich ist, sondern es ist tatsächlich so, dass der Brandstore in jedem Land einzeln erstellt werden muss. Was wir da als Best Practice für effiziente Internationalisierung für uns entwickelt haben, ist, dass man eben ein Store-Konzept in einem Land erstellt, was allgemeingültig ist. Das heißt, man kann dann diese einzelnen Module, Unterseiten und so weiter eben auch sehr gut auf die anderen Länder übertragen. Dann natürlich wieder der Tipp, bei den verwendeten Bildern kein Text dann darüber zu setzen. Genau, was Amazon mittlerweile schon macht, sind sogenannte automatisierte Sprachvarianten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Deutschland auf den deutschen Markenstore gehe und ich stelle die Sprache auf Englisch ein, dann findet tatsächlich eine automatische Übersetzung der einzelnen Textelemente statt. Das gilt aber nicht für Text auf Bildern. So, ich glaube, jetzt ist es auch deutlich geworden. Und es funktioniert wirklich auch nur für die englische Sprache. So, das heißt, für Spanisch und so funktioniert es nicht. Das heißt, das muss man berücksichtigen. Da wird sicherlich auch noch einiges kommen, weil damit sind wie auch wir Stand jetzt noch nicht zufrieden. Aber viele machen sowieso aus dem Brandstorm ein größeres Fass, als es eigentlich ist. Man kann den wirklich sehr effizient auch in andere Länder, wenn man eben gute Store-Konzepte hat, übertragen. Das heißt, es ist jetzt kein Riesenprojekt, EU-weit gute Brandstores zu bauen.
Ja, ich habe auch gerade mal parallel, während du erzählt hast, bei einem unserer Kunden geguckt, bei Powerbar. Ja, den haben wir tatsächlich gar nicht für die gemacht, den Brandstore. Die betreuen wir im Advertising europaweit und die haben es auch ganz cool gemacht. So wie ich das gerade sehe, haben die zum Beispiel in Spanien, also Amazon Spanien, als auch in Amazon UK den gleichen Brandstore, haben einfach nur ihre Texte in den Bildern übersetzt und wie du halt schon gesagt hast, das Menü musst du auch übersetzen. Deutschland ist ähnlich, hat einen anderen Header, aber unter die gleichen Elemente. Ja, natürlich kann es immer sinnvoll sein, den länderspezifisch anzupassen, aber ich glaube, oft funktioniert das auch, wenn man sich da ein gutes Konzept überlegt hat und anscheinend geht das auch so relativ flott. Okay, Wenn du nichts mehr hast, sind wir, glaube ich, durch mit unseren Quick-Tipps. Haben hoffentlich zu jedem Bereich Analyse und Marketing etwas gesagt. Und ja, ich würde sagen, am Ende wollen wir jetzt nochmal ein paar Tipps raushauen immer, was man sich angucken sollte, was vielleicht gerade so ein bisschen hot ist in der Branche. Soll ich mal starten oder hattest du noch was?
Jo, leg gerne los.
Okay, genau, von mir heute zwei Tipps. Einmal schaut euch mal die neue Studie von Marketplace Pulse an. Die haben immer echt ganz coole globale Erhebungen. Sind sehr stark im Bereich Datenanalyse und die haben sich angeschaut, wie sich eigentlich die Größe der Amazon-Seller weltweit entwickelt hat. Das heißt, wie viele Seller es gibt, die mehr als $1 Million pro Jahr umsetzen. Wie viel gibt es, die mehr als $10 Millionen umsetzen? Das mit relativ konkreten Angaben. Hatte ich auch kurz bei LinkedIn zusammengefasst. Schaut gerne mal vorbei. Und mein zweiter Tipp wäre, schaut euch mal den Product Opportunity Explorer an. Der wurde letztes Jahr gelauncht, hat meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit, berichten wenige drüber. Ja, das ist eine sehr, sehr coole Ergänzung zu den hier vorgestellten Brand Analytics. Das heißt, nochmal konkreter Insights über die Zielgruppe, wie kaufen und suchen die. Und das hilft euch mit Sicherheit, erstens eure Zielgruppe besser zu verstehen, aber auch, wie der Name schon sagt, Opportunitäten festzustellen. Das heißt, wo gibt es vielleicht noch Potenzial, in welcher Kategorie.
Das greife ich übrigens in meinem Vortrag auf dem Amazon Sales Kongress. Da geht es ja um Analysemethoden unter anderem und dann geht es eben auch um den Amazon Explorer, den du gerade vorgestellt hattest. Dementsprechend, wer da ist, kann sich da auf jeden Fall auf weitere Insights freuen. Aber wir versuchen natürlich auch unsere Erkenntnisse und so dann auch hier zu teilen oder eben auf unseren anderen Kanälen, dass einfach alle was davon haben.
Alright. Dann war's das für heute. Dann bis zur nächsten Woche und ja, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.